Bevor es losgeht, noch kurz diese Erinnerung. Ab sofort gibt es BTO Refresh am Mittwoch, wo wir die interessantesten Gespräche wiederholen. Sonntags, wie immer gewohnt, zur normalen Uhrzeit neue Folgen, neue Inhalte und neue Gesprächspartner. In diesem Sinne, fangen wir an.
BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Heute sprechen wir über die Verteidigungsausgaben. Bekanntlich möchte nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa viel mehr Geld ausgeben für Verteidigung. Und die Zahlen sind durchaus beeindruckend. Deutschland beispielsweise möchte seine Verteidigungsausgaben bis 2029 auf 152,8 Milliarden pro Jahr nahezu verdreifachen. Die NATO hat sogar beschlossen, statt 2% künftig 5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben zu wollen. Doch das ist alles leichter gesagt als getan. In den letzten Jahren wurde viel davon geredet, aber wenig gemacht, wie wir heute im Podcast sehen werden. Und vor allem ist es nicht damit getan, einfach viel Geld auf das Problem zu schmeißen. Europa steht nicht nur vor einem Geldproblem, einem Investitionsproblem. Nein, es ist wirklich eine große Frage, wie kann man das so gestalten, dass am Ende nicht nur die Aktienkurse steigen, die Preise steigen, sondern auch wirklich die Verteidigungsfähigkeit wächst und nebenbei die technologischen Kompetenzen der EU. Das sind die Themen, die wir heute diskutieren wollen. Ich fand es spannend in der Vorbereitung. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Es ist egal, ob du Mutter, Freigeist oder Handwerker bist. Wir sind alle Teil davon, jeder von uns. Teil eines globalen vernetzten Marktes, der nie schläft. Wirtschaft ist ein Raum voller Möglichkeiten, den wir immer betreten können. Vom Büro, der Börse oder dem Wohnzimmer. Der Markt ist deiner, mit den ETFs von iShares. Finde iShares bei deinem Broker oder deiner Bank und fange jetzt an zu sparen. Kapitalanlagerisiko, Marketinginformation.
Wir holen nach, was zu lange aufgeschoben wurde. Wir reparieren, was verschlissen ist. Und wir bauen auf, was wir in dieser neuen Zeit brauchen. Eine wehrhafte NATO, die unsere Gegner abschreckt und unsere Freiheit schützt, meine Damen und Herren. Unser Anspruch ist es, die Beschaffung in dieser Legislaturperiode weiter zu beschleunigen und die Zusammenarbeit mit der Industrie weiter zu intensivieren. Denn gerade hier liegt der Einschlüssel für den Erfolg der nächsten Jahre. Und ja, es ist klar, Geld ist das eine, aber gleichzeitig gilt auch, wer technologisch zurückbleibt, wird sicherheitspolitisch abgehängt, meine Damen und Herren. Deshalb investieren wir gezielt in Zukunftstechnologien.
Die große Frage ist doch, bringt viel Geld auch viel? Und diese Frage ist durchaus berechtigt. Nehmen wir als Beispiel einen Artikel, der vor einigen Wochen in der Financial Times erschienen ist. Schlagzeile: 7 years choosing a rifle. Germany faces battle to overcome defense bureaucracy. Und da konnte man dann Folgendes über unser Beschaffungswesen lesen.
Während seiner ersten Amtszeit als deutscher Verteidigungsminister musste Boris Pistorius um Geld für die Sanierung der lange vernachlässigten Streitkräfte kämpfen. Nachdem ihm die neue Regierung diese Woche für die nächsten 5 Jahre satte 650 Milliarden Euro zugesprochen hat, wird seine größte Herausforderung darin bestehen, das Geld auszugeben. Pistorius muss sich mit einer Beschaffungsbürokratie herumschlagen, die einst 7 Jahre für die Auswahl eines neuen Sturmgewehres und mehr als ein Jahrzehnt für die Beschaffung eines Helms für Hubschrauberpiloten benötigte. Er wird einen enormen Ausbau der Rüstungsindustrie beaufsichtigen müssen, die bereits mit ihren Kapazitäten zu kämpfen hat. Und Milliarden müssen für Ausgaben wie die Modernisierung von Kasernen verwendet werden, von denen sich einige laut der Bundeswehraufsicht in einem katastrophalen Zustand befinden, mit bröckelndem Putz und Schimmel. Pistorius sagte diese Woche, das Land könne endlich das beschaffen, was wir brauchen, nachdem Berlin angekündigt hatte, dass der deutsche Verteidigungshaushalt bis 2029, einschließlich der Unterstützung für die Ukraine, satte 162 Milliarden Euro erreichen werde, eine Steigerung von 70% gegenüber diesem Jahr. Er warnte jedoch, all dies setzt voraus, dass die industriellen Produktionskapazitäten nun schnell hochgefahren, erweitert und an unseren Bedarf und unsere Aufträge angepasst werden können.
Das alles ist natürlich deutlich leichter gesagt als getan. Zumindest war das mein Eindruck nach der Lektüre eines Beitrags mit dem Titel »Die Reform der Rüstungsbeschaffung«, den ich auch in den Shownotes dieser Ausgabe verlinkt habe. Dort lernt man, was alles schiefläuft.
Die Summe der Betriebsausgaben entspricht im Haushaltsjahr 2022 54% des gesamten Verteidigungsetats, während die verteidigungsinvestiven Ausgaben nur 28% der Gesamtausgaben ausmachen. Die Personalausgaben machen mit 27% den Löwenanteil des Verteidigungsetats aus. Währenddessen werden die für den Ausrüstungsstandard der Armee und ihre Einsatzbereitschaft relevanten Ausgabenposten für Beschaffungen 20%, Forschung, Entwicklung, Erprobung 4% sowie Materialerhaltung und Betrieb 9% vom Verteidigungsministerium selbst als unzureichend bezeichnet. Sie sind über einen mehrjährigen Zeitraum betrachtet tendenziell rückläufig.
Das Beschaffungswesen selbst ist zudem als langsam, teuer und ineffizient berüchtigt.
Die Beschreibung der Aufgabengliederung gerade im Hinblick auf das Beschaffungswesen wäre unvollständig, wenn nicht das grundgesetzlich unerwähnte, tatsächlich aber sehr wichtige Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, BRA-INBW, mit Sitz in Koblenz und seinen 11 Dienststellen im Bundesgebiet in diesem Beitrag Erwähnung finde. Obwohl hierarchisch eine nachgeordnete Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung, ist sein funktionelles Gewicht mit ca. 11.000 Beamten, Angestellten und Arbeitern in seinem Geschäftsbereich nicht zu unterschätzen.
Im Gegenteil.
Tatsächlich ist das BAA-INBW durch seine vielfältigen Einwirkungs- und damit Verzögerungsmöglichkeiten im Verhältnis zum Bundesverteidigungsministerium keineswegs nur Exekutivbehörde, sondern der eigentliche Inhaber der operativen Beschaffungsgewalt. Die mit der Komplexität der Projekte stets gerechtfertigte Laufzeit der Beschaffungsvorgänge und die Intensität der Projektbetreuung sowie ihre dezisionäre Gliederung in Entwicklung, Serienreife und Beschaffung erlaubt ein Ausmaß von Neudefinitionen, technischen Anpassungen sowie Sonderwünschen des Bedarfsträgers, die im Ergebnis zu einer zeitlichen Streckung sowie strukturell zur Verteuerung der Produkte führen. Das BAA-INBW ist mit der Doppelrolle als Ausrüstungskonzeptor, Projektmanager und Güteschiedsrichter schlichtweg überfordert.
Und das Ganze kostet natürlich sehr viel Geld.
Es ist kein Zufall, dass es einen Haushaltstitel für das Beschaffungswesen der Bundeswehr im formalen Sinn nicht gibt. Im Wesentlichen organisiert es das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung. Jedoch lassen sich die Kosten allein für das BAA-INBW mit 8,86 Milliarden Euro 2022 beziffern. Diese wurden überwiegend für Personal aufgewandt. Dies bedeutet, dass bezogen auf die Summe verteidigungsinvestiver Ausgaben von ca. 14,2 Milliarden Euro die Beschaffungsorganisation ca. 60% des Beschaffungsvolumens kostet.
Die Autoren empfehlen denn auch, dass die Streitkräfte mehr Beschaffungskompetenz erhalten sollten, jedoch ohne selbst über die Höhe der Mittel zu entscheiden.
Aus ökonomischer Sicht sollte die künstliche Trennung von Bedarfsdeckung und Bedarfsträgerschaft allerdings beendet werden. Es gibt weder demokratietheoretisch noch staatsrechtlich einen Grund dafür, dem Militär die Verantwortung für die Beschaffung von Material vorzuenthalten, das sie einsatzgerecht definiert haben.
Das Ganze leuchtet ein.
Vertrauen ist eine harte Währung. Wenn Unternehmen Vertrauen verspielen, dann wird es in der Regel teuer und nicht selten geht es ganz schnell auch um die Existenz. Vertrauen aufzubauen ist langwierig und oft mit hohen Investitionen verbunden. Vertrauen zu sichern und zu rechtfertigen ist deshalb für Unternehmen essentiell. In der heutigen Welt können Unternehmen ihren Status von Sicherheit und Compliance aber nicht einfach behaupten, sie müssen ihn nachweisen. Venta bietet Ihnen eine Plattform zur Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Venta hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards automatisch zu überprüfen und einzuhalten. Die Plattform sorgt dafür, dass Firmen bestimmte Sicherheitsvorgaben wie SOC 2 oder ISO 27001 erfüllen, ohne manuell kontrollieren zu müssen. Das System von Vanta überwacht ständig, ob Sicherheitsmaßnahmen richtig umgesetzt werden, sammelt automatisch Nachweise und erleichtert Prüfungen durch externe Auditoren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und können ihren Kunden zeigen, dass ihre Sicherheitsstandards hoch sind und deren Einhaltung vertrauenswürdig ist. Vanta hat die Einhaltung von mehr als 35 Richtlinien automatisiert. Bis zu 90% der notwendigen Arbeit für Rahmenrichtlinien, darunter die neuesten europäischen wie der EU AI Act oder DORA, sind mit Vanta automatisiert. Damit sind sie in Wochen statt in Monaten auditfähig und sie sparen bis zu 85% der üblichen Kosten. Vanta lässt sich mit ihrem Unternehmen skalieren und hilft ihnen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu überwachen, das Risikomanagement zu vereinheitlichen und Sicherheitsüberprüfungen zu rationalisieren. Weltweit vertrauen bereits mehr als 10.000 Unternehmen auf Vanta. Buchen Sie noch heute Ihre Demo unter vanta.com/BTO. Mehr Informationen in den Shownotes.
Es ist egal, ob du Mutter, Freigeist oder Handwerker bist. Wir sind alle Teil davon, jeder von uns. Teil eines globalen vernetzten Marktes, der nie schläft. Wirtschaft ist ein Raum voller Möglichkeiten, den wir immer betreten können. Vom Büro, der Börse oder dem Wohnzimmer. Der Markt ist deiner, mit den ETFs von iShares. Finde iShares bei deinem Broker oder deiner Bank und fange jetzt an zu sparen. Kapitalanlagerisiko, Marketinginformation.
Deine Mutter hätte abtreiben sollen? Krass. Wie kann man so einen Kommentar schreiben? Naja, ist halt Internet. Aber da muss man doch was gegen tun. Und was? Allein kann ich nichts ausrichten. Muss ja auch nicht ich machen. Gibt ja genug andere, die das lesen. Nee, egal. Ich schreibe da jetzt was drunter.
Hass im Netz verschwindet nicht, wenn wir die Augen verschließen. Lasst uns hinschauen und handeln. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
Wie wichtig es ist, zu einer echten Reform zu kommen, unterstreicht eine weitere Studie, die in diesen Tagen erschienen ist. Titel: Fit for War by 2030. European Rearmament Efforts vis-à-vis Russia. Und in dieser Studie, die es wirklich in sich hat, finden sich einige ausgesprochen interessante Punkte. Beginnen wir mit der ersten Feststellung. Die russische Wirtschaft ist gar nicht so klein, wie man immer gehört hat. Ich erinnere, am Anfang des Krieges hieß es immer, russische Wirtschaft, ha, die ist doch kleiner als die Italiens. Und was hört man heute?
Russland bleibt gemessen an der Kaufkraftparität die größte Volkswirtschaft Europas und investiert erhebliche Mittel in die Rüstungsproduktion. Es gibt fast 7% seines BIP und mehr als 35% seines Staatshaushaltes für das Militär aus. Ein Vergleich der Militärausgaben in Kaufkraftparität zeigt, dass Russland insgesamt mindestens gleich auf mit den europäischen Ländern liegt. Nach Berechnungen des Institutes IISS gab Europa im Jahr 2024 gemessen an Kaufkraftparität weniger aus als Russland.
Und in der Tat, so gerechnet, liegt Russland mit einem Bruttoinlandsprodukt von 7 Billionen US-Dollar vor Deutschland mit 6 und Frankreich mit etwas über 4. Das ist schon mal ein anderer Blickwinkel. Gerade eben haben wir die Wirtschaftsleistung Kaufkraft bereinigt betrachtet. Es gibt aber noch eine spezifische Kaufkraft für Militärgüter. Also im Prinzip die Personalkosten, aber auch die Energiekosten zur Herstellung von Waffen und Munition. Und nimmt man dies als Grundlage, so stellt man fest, dass Russland umgerechnet 400 Milliarden US-Dollar für Rüstung ausgibt. Verglichen mit den USA, die immerhin 1 Billion ausgeben, ist das nicht viel. Aber verglichen mit Deutschland, mit nur 100 Milliarden Dollar ist das durchaus sehr viel, viermal so viel. Und die Ukraine schafft es, derzeit im Krieg auch nur auf 200 Milliarden US-Dollar zu kommen. Dass die russische Militärkaufkraft so deutlich höher liegt als erwartet, liegt zum einen daran, dass die Kaufkraft ohnehin unterschiedlich ist. Aber die Russen haben zweifelsohne geringere Kosten für Personal und vor allem auch Energie, wie im Gespräch mit meinem heutigen Gesprächspartner klar wird. Der weitere wichtige Faktor sind Skaleneffekte. Sie produzieren einfach mehr Waffen vom gleichen Typ und damit sinken natürlich auch die Stückkosten. Umgekehrt haben die Russen in den letzten Jahren ihre Produktion, wie ich finde, durchaus beeindruckend ausgeweitet. Seit dem vierten Quartal 2022 ist die Produktion von Panzern um 260% gestiegen. Von Schützenpanzern
um 180% von Artilleriehaubitzen um über 180%, um nur einige Beispiele zu nennen. Russland übertrifft weiterhin die vier europäischen Länder, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Polen, bei der Produktion faktisch aller Waffensysteme. Wir müssten die Produktion fast um das Fünffache steigern, um das Gleichgewicht zugunsten Europas zu verschieben. Dabei ist es nicht so, dass wir Europäer unsere Anstrengungen nicht erhöht hätten.
Die europäischen Verteidigungshaushalte sind gestiegen und werden voraussichtlich weiter steigen. Im NATO-Europa haben die Verteidigungsausgaben mittlerweile 2% erreicht. Unter den europäischen Ländern mit schnell steigenden Verteidigungshaushalten sind die steigenden Ausgaben im Nordosten Europas hervorzuheben. Polens Verteidigungshaushalt beträgt nun 4,7% des BIP. Deutschlands Verteidigungsausgaben sind auf 2% gestiegen. Die Erhöhungen der europäischen Verteidigungshaushalte flossen überproportional in Ausrüstungsausgaben. Der Anteil der Ausrüstungsausgaben an den gesamten Verteidigungsausgaben stieg von nur 14% auf nun über 30%. Viele europäische Länder erreichen damit nun bequem das NATO-Ziel von 20% Ausrüstungsausgaben im Verhältnis zu den gesamten Verteidigungsausgaben.
Aber, wie wir gesehen haben, genügt das nicht. Das liegt zum einen daran, dass wir natürlich einen historisch einmaligen Bestandsabbau hinter uns haben. Die Ausrüstungsbestände sind seit den frühen 1990er Jahren um den Faktor 5 bis 20 gesunken. Und seit 2021 haben sich die Bestände nicht wesentlich verbessert, was auch damit zu tun hat, dass natürlich Waffen in die Ukraine geliefert wurden. Ein weiterer Aspekt: lange Lieferzeiten. Lieferverzögerungen von 3 Jahren oder mehr bestehen weiterhin. Die Beschaffung muss, so die Autoren, deutlich beschleunigt werden. Die Probleme sind hier aber tiefergehend.
Höhere Militärausgaben führen nicht automatisch und unmittelbar zu militärischen Fähigkeiten, insbesondere wenn die verteidigungsindustrielle Basis angespannt ist. Erstens könnten Preissteigerungen für militärische Ausrüstung große Teile der Budgeterhöhungen absorbieren, was insbesondere dann der Fall sein wird, wenn das Angebot knapp ist, das heißt die Angebotselastizität der Ausrüstung gering ist. Der ranghöchste US-General in Europa erklärte kürzlich, die Frage der Elastizität unserer verteidigungsindustriellen Basis, wiederum auf beiden Seiten des Atlantiks, ist eine der großen strategischen Fragen der nächsten 10, 15 Jahre. Zweitens stehen Ausgaben und Lieferungen nicht automatisch im Einklang, da viele komplexe Produkte über mehrere Jahre hinweg bezahlt werden, bis das endgültige einsatzfähige Produkt verfügbar ist. Drittens könnten die Ausgaben für Ausrüstung auf die falsche Art von Ausrüstung konzentriert werden. Der Modernisierungsbedarf stellt traditionelle Beschaffungsprozesse in Frage. Beispielsweise könnte der Kauf von 3D-Druckern für die Massenproduktion von Drohnen effektiver sein als die Entwicklung fortschrittlicher neuer Waffensysteme, erfordert aber einen Bruch mit Traditionen. Viertens bedeuten Militärausgaben gemäß der NATO-Definition nicht automatisch auch militärische Fähigkeiten, da beispielsweise die Ausgaben für pensionierte Soldaten darin enthalten sind. Schließlich könnten die Ausgaben für Ausrüstung nur knapp die Wertminderung bestehender Ausrüstungsbestände kompensieren, die nach Jahrzehnten der Unterinvestition entstanden ist, in denen die Bestände rapide an Wert verloren und die Ausgaben für Ausrüstung nicht ausreichen, um das Kapazitätsniveau aufrechtzuerhalten.
Wir lernen also, viel Geld allein genügt nicht. Es muss sich etwas grundlegend ändern. Und das vor allem auch, weil sich die Art der Kriegsführung mit der Technologie ändert.
Die Technologie entwickelt sich rasant und stellt Europas Wiederaufrüstungsbemühungen vor erhebliche Herausforderungen. Die Verteidigungstechnologien entwickeln sich rasant und völlig neue Waffensysteme spielen eine immer wichtigere Rolle. Der Kampfjet F-35 ist möglicherweise noch immer das weltbeste Kampfflugzeug. Dennoch wird der Nutzen bemannter Kampfflugzeuge zunehmend in Frage gestellt. Drohnen können Kampfflugzeuge zwar nicht ersetzen oder aufhalten, aber sie können als Plattformen für den Abschuss von Luft-Luft-Raketen dienen und so die militärische Effektivität von Kampfflugzeugen verringern. Effektivere luft- oder bodengestützte Flugabwehrkapazitäten werden die Rolle von Kampfflugzeugen zunehmend in Frage stellen und den technologischen Vorsprung westlicher Streitkräfte weiter schwächen. Unbemannte Systeme werden in allen Branchen, zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Cyberspace, eine immer größere Rolle spielen. Diese Systeme werden zunehmend auch autonom oder halbautonom sein. Die europäischen Armeen, mit Ausnahme der Ukraine, scheinen bei solchen Entwicklungen im Vergleich zu den USA weiter zurückzuliegen.
Konsequent fordern die Autoren Folgendes.
Eine zukunftssichere europäische Wiederaufrüstungsstrategie muss daher das richtige Gleichgewicht zwischen Investitionen in traditionelle Schwermetallfähigkeiten, Panzer, Schützenpanzer, Artillerie und Ausbildung, Forschung und Entwicklung finden und durch eine robuste industrielle Kapazität für neue Fähigkeiten wie unbemannte Systeme, Flugzeuge der sechsten Generation, künstliche Intelligenz, Energiewaffen für die Luftverteidigung, elektromagnetische Systeme für die Marine und Quantencomputer unterstützt werden.
Das alles muss aber erst einmal realisiert werden. Dennoch besteht eine viel zu hohe Abhängigkeit von den USA, die selbst mehr Bedarf haben und deshalb auch nicht schnell liefern können und, wir haben es von Donald Trump schon mal gehört, unter Umständen auch die Wirksamkeit der Waffen beschränken. Nach dem Motto, wir können das Kampfflugzeug ferngesteuert so einstellen, dass ihr nur 80% der maximalen Leistung fliegen könnt. Und genau deshalb muss Europa eigene Fähigkeiten aufbauen.
Ein kritisches Problem ist jedoch das Fehlen einiger dieser Technologien in der europäischen Verteidigungsindustrie und die derzeit langen Entwicklungs- und Produktionszeiten. Der Umfang der aktuellen Produktion ist nicht ermutigend, insbesondere wenn es um teure strategische Wegbereiter geht. So gab es im Jahr 2023 beispielsweise 19 Eurofighter und 13 Rafale-Auslieferungen, beides Kampfflugzeuge der vierten Generation, während es weltweit 98 Auslieferungen des US-amerikanischen F-35, ein Kampfflugzeug der fünften Generation, gab. Zudem deuten die langen Entwicklungszyklen darauf hin, dass Europa für die Entwicklung einiger der technologisch fortschrittlichsten Produkte Jahrzehnte brauchen könnte. Dies deutet darauf hin, dass die Abhängigkeit von US-Herstellern nur schwer zu überwinden sein könnte. Allerdings können sich die Entwicklungszyklen in Zeiten dramatischer Erhöhungen der Verteidigungsausgaben und einer Neupriorisierung der Verteidigung deutlich beschleunigen, während die Produktionskosten erheblich sinken sollten. Das wichtigste aktuelle Beispiel ist die Steigerung der Produktionskapazität auch für effektive Drohnen und die ukrainische militärisch-industrielle Basis.
Und vergessen wir nicht, mit Blick auf die Herstellung der Verteidigungsfähigkeit geht es nicht ohne Personal.
Im Minimalszenario beschafft Europa ausreichend Material für zusätzliche 25 Brigadeeinheiten. Dies würde ausreichen, um dem Wachstum der russischen Streitkräfte Rechnung zu tragen und die Lücke zwischen den russischen und europäischen Fähigkeiten teilweise zu schließen. Im Maximalszenario verpflichtet sich Europa zur Bereitstellung von weiteren 50 Brigadeeinheiten. Dies würde den russischen Bodentruppen nahezu entsprechen und zusammen mit den ukrainischen Streitkräften eine sehr wirksame Abschreckung gegen russische Aggression darstellen. Der limitierende Faktor dürfte weiterhin das Personal sein, nicht die Produktion. Die Einberufungsraten müssten deutlich erhöht werden. Die Ausbildung von Soldaten auf hohem Niveau ist aufgrund der komplexen Fähigkeiten, die für die moderne Kriegsführung erforderlich sind, sehr zeitintensiv. Eine umfassende und langwierige Ausbildung ist auch unerlässlich, um Verluste zu reduzieren und einen Reservistenpool aufzubauen. Pläne zur Wiedereinführung der Wehrpflicht sollten die Ausbildungsanforderungen für moderne Kampffähigkeiten berücksichtigen. Wehrpflichtige sind selbst nach einjähriger Ausbildung wahrscheinlich am besten für Aufgaben im hinteren Bereich, beispielsweise in der Logistik, geeignet. Umgekehrt ist es unerlässlich, Berufstruppen durch den Ausbau der Reserven zu erhalten. Die Erfahrungen in der Ukraine zeigen dies deutlich.
Das waren ein paar Auszüge aus einer wirklich langen Studie. Ich hoffe, Sie fanden sie spannend. Ich fand sie so spannend, dass ich mir gedacht habe, es lohnt sich, mit den Autoren zu sprechen. Und ich habe mir deshalb einen der Autoren, Herrn Professor Guntram Wolf, in meinen Podcast eingeladen.
Es ist egal, ob du Mutter, Freigeist oder Handwerker bist. Wir sind alle Teil davon, jeder von uns. Teil eines globalen vernetzten Marktes, der nie schläft. Wirtschaft ist ein Raum voller Möglichkeiten, den wir immer betreten können. Vom Büro, der Börse oder dem Wohnzimmer. Der Markt ist deiner. Mit den ETFs von iShares. Finde iShares bei deinem Broker oder deiner Bank und fange jetzt an zu sparen. Kapitalanlagerisiko, Marketinginformation.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Guntram Wolf kommen, dieser Hinweis. Hörerinnen und Hörer, die zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben, können nun unter dem Link handelsblatt.com/mehrperspektiven ein Vorteilsangebot buchen. Für nur 1 Euro können Sie dann für 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich so von der Qualität des Handelsblattes überzeugen. Den Link zum Angebot finden Sie natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Guntram Wolf.
Guntram Wolf ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Solvay Brussels School of Economics and Management an der Université Libre de Bruxelles. Zudem ist er Senior Fellow bei Bruegel und am Kiel-Institut. Von 2022 bis 2024 war er Direktor und CEO der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Zuvor leitete er von 2013 bis 2022 das Forschungsinstitut Bruegel, das unter seiner Führung zu einem der 3 weltweit führenden Thinktanks aufstieg. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der europäischen Integration, Geo- und Verteidigungsökonomie, Klimapolitik sowie Makroökonomie. Nach seiner Promotion an der Universität Bonn arbeitet er zunächst bei der Deutschen Bundesbank und anschließend für die Europäische Kommission, unter anderem zu Themen rund um die Eurozone.
Sehr geehrter Professor Wolf, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Stelter.
Professor Wolf, ich habe Ihre Studie gelesen, Fit for War by 2030. Also kriegstauglich bis 2030. Und da sind so viele spannende Dinge drin, über die wir es plaudern wollen. Aber ich beginne mit einer Aussage am Anfang. Also als der Krieg losging zwischen der Ukraine und Russland, also ich meine, das ist richtig letzte heiße Phase ab 2022, da war überall zu lesen, ja, die Russen, so eine kleine Volkswirtschaft, sogar Italien ist größer. Und dann sehe ich gleich am Anfang Ihres Berichtes die Aussage, Russland ist die größte Volkswirtschaft in Europa, auch größer als Deutschland. Ich weiß, warum das so ist, aber vielleicht wollen Sie es meinen Hörern nochmal erklären, wieso man das damals nicht so wahrgenommen hat, aber heute so wahrnimmt.
Ja, die meisten internationalen Vergleiche von volkswirtschaftlichen Größen finden einfach, man vergleicht einfach den Dollarwert oder den Eurowert einer Ökonomie. Und da ist die deutsche Volkswirtschaft tatsächlich viel größer als Russland. Und Russland ist eher die Größe von Spanien, also eine relativ kleine Volkswirtschaft. Das Problem ist aber, dass diese Aussage nur begrenzt relevant ist, insbesondere in einem Setting, in dem es darum geht, Kriegstüchtigkeit einzuschätzen. Denn es geht ja nicht darum, wie viele Dollars sie verdienen, sondern wie viel sie mit den Dollars kaufen können. Und das ist das in der Ökonomie, das Kaufkraftparitätsprinzip. Und man kann also sozusagen berechnen, nicht wie viel man produziert in Dollarn, sondern wie viel man mit diesen Dollarn im Heimatland kaufen kann. Und im militärischen Bereich ist das ganz besonders relevant, denn sie kaufen Waffen und Russland kauft Waffen ja vor allem bei sich selber. Und wenn sie diese Waffen sehr billig produzieren können, dann ist eine volkswirtschaftliche Kraft von der Größe Spaniens auf einmal um einiges größer als die Deutschlands, denn die Panzer, die Artillerie, alles in Russland kostet einfach wesentlich weniger.
Warum kosten es weniger? Weil die geringere Energiekosten haben, glaube ich, das haben sie bestimmt als vier, weil die geringere Lohnkosten haben oder weil die einfach andere Volumina, also ich bin Betriebswirt, ich würde sagen, naja, höhere Volumina, wenn ich 1000 Panzer herstelle, ist immer günstiger, als wenn ich 10 Panzer herstelle.
Ja, ich glaube, die Antwort ist alles, alle 3 sind relevant. Also natürlich sind die Löhne viel geringer und gerade im militärischen Bereich ist es natürlich relevant, wie teuer ist das Personal, wie teuer sind die Soldaten, wie hoch sind die Renten, die ich bezahle für die Soldaten, wie hoch sind die Kosten für Kaserneninfrastruktur etc. Aber in der Tat geht es auch um die Kosten der Waffen selber und da spielt Energie eine Rolle. Energiepreise sind ein Input. Das ist durchaus relevant, weil Stahl ist ja immer noch wichtig bei vielen Waffen und da spielen dann Energie Kosten tatsächlich eine Rolle. Aber der entscheidende Punkt scheint mir tatsächlich zu sein, die Skaleneffekte. Also das heißt, Russland produziert inzwischen seit Jahr 2022 wirklich immer mehr jedes Jahr und macht das inzwischen industriell. Das heißt, es werden 1500 Panzer pro Jahr in irgendwelchen riesigen Fabriken produziert in Russland und nicht so wie in Deutschland 100 Panzer in 5 Jahren.
Jetzt bin ich natürlich verwundert so als Bürger, weil ich sagen würde, nach dem Motto, der Krieg ist 3,5 Jahre alt. Ich hätte es ja erwartet, auch von der ganzen Rhetorik hier aus Europa, aus Deutschland, Zeitenwende und so weiter. Also ich hätte gedacht, wir sind schon längst auf so eine deutlich höhere Produktionsniveau angekommen. Es scheinen wir nicht angekommen zu sein, oder?
Naja, also in dieser Studie beschäftigen wir uns sehr stark mit zunächst einmal der Beschaffung und dann auch mit der Produktion. Und fängt ja alles bei der Beschaffung an. Also es wird nichts produziert, was nicht bestellt wird. Also es ist ja anders als in der zivilen Ökonomie, wo man also auch auf Verdacht von zukünftiger Nachfrage irgendwas produzieren kann. Das kann man hier nicht tun. Also militärische Güter können nur produziert werden, wenn sie tatsächlich bestellt werden. Das heißt, die erste Frage ist, wurde bestellt? Und Deutschland hat in der Tat 1,5 Jahre lang verschlafen, also nach dem Februar 2022. War es eigentlich sehr schnell klar, dass dieser Krieg nicht mal ganz schnell vorbei sein würde und dass Deutschland tatsächlich in Schwierigkeiten ist, weil Deutschland sehr, sehr wenig Waffen überhaupt zur Verfügung hat. Die Bundesregierung unter Olaf Scholz, aber auch vor allem mit der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zu der Zeit, hat die Zeichen der Zeit nicht gesehen oder wollte sie nicht sehen und hat eigentlich kaum bestellt. Und das ging eigentlich erst wirklich los im November 23 und seitdem gehen die Bestellungszahlen tatsächlich deutlich nach oben. Wir sehen auch jetzt immer noch einen Anstieg der Bestellung. Inzwischen sind die Bestellungen pro Jahr über 50 Milliarden hoch. Ja, das war also vor 3 Jahren waren es um die 20 Milliarden. Und mit den neuen Haushaltsvorschlägen für die nächsten Jahre wird das nochmal deutlich nach oben gehen. Und das ist wirklich ein enormer Anstieg. Aber das sind erstmal nur die Bestellungen. Jetzt muss die Industrie liefern und produzieren und die Kapazitäten aufbauen. Und das geschieht eben auch nicht über Nacht. Und insofern ist das tatsächlich so, dass der Output, also die Mengen, die produziert werden, erst in den nächsten Jahren wirklich richtig hochgehen werden.
Und da wäre meine Frage auch so ein bisschen so als Laie. Ich meine, ich habe jetzt plötzlich mehr Nachfrage. Und wir haben ja gesehen, die Aktien von Rüstungsunternehmen sind ja stark gestiegen. Die steigen natürlich, wenn die Firma größer wird, weil sie mehr Umsatz macht und natürlich mit dem Umsatz auch absolut mehr Gewinn. Aber mein Verdacht wäre natürlich schon, dass die Gefahr groß ist, dass dieser Anstieg der Ausgaben neben dem Mengeneffekt natürlich vor allem auch einen Preiseffekt gehabt hat.
Ja. Also das ist in der Tat eine große Sorge. Also wir fangen an von sehr hohen Preisen. Die Preise sind hoch, weil die Stückzahlen sehr gering sind. Es ist einfach so, wenn Sie 50 Panzer oder so ähnlich im Jahr produzieren, dann ist das keine industrielle Produktion, dann ist das ja fast schon Handarbeit, kann man fast schon so sagen. Dadurch sind die Preise also sehr hoch, jetzt schon bei den geringen Stückzahlen. Und wenn jetzt die Nachfrage natürlich nach oben geht, dann hat man erstmal mehr Marktmacht. Das heißt, die Unternehmen können erstmal höhere Preise verlangen. Aber der Abnehmer kann natürlich auch sagen, okay, aber wir kommen eigentlich in einen neuen Paradigma rein, in dem viel, viel mehr produziert wird. Und das heißt, ihr könnt industrielle Effizienzreserven herausholen. Und da geht man eigentlich davon aus, wenn man die produzierten Mengen verdoppelt, dann kann der Stückpreis um 10 oder um 20% fallen. Ja, und das heißt, dadurch, dass wir eigentlich die Stückzahlen inzwischen ja verfünffachen, vielleicht sogar verzehnfachen, sollten wir eigentlich Preisrückgänge sehen, die sehr, 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 sehr messbar und erheblich sind. Und das ist jetzt die spannende Frage, ob wir das in den nächsten Bestellungen, in den nächsten 1-2 Jahren sehen werden. Ich fürchte, dazu braucht es 2 Dinge. Also erstmal braucht es eine Bundesregierung, die dann und eine Bestellinstitution, eine Behörde in Koblenz, die bereit sind, dann auch Hardball zu spielen und zu sagen, okay, wenn ihr die Preise nicht runterbringt, dann gehen wir zur Konkurrenz, dann kaufen wir im Ausland. Und es braucht eben auf der Industrieseite diese Kapazitäten, einen echten Kapazitätenausbau, auch in industrielle Produktionskapazitäten. Und ich meine, ich mache mir halt vor allem beim ersten Punkt Sorge. Die Tendenz wird sein, dass wir in Deutschland jetzt dank der Reform der Schuldenbremse viel Geld aufnehmen, denken, Geld spielt erstmal keine große Rolle. Und dann einfach auf den Markt drängen und dann aber sagen, okay, aber wir wollen vor allem nur im eigenen heimischen deutschen Markt kaufen. den kennen wir, das sind unsere Unternehmen, das sind unsere Jobs, das ist unser Geld und eben keinen Wettbewerb haben und auch nicht bereit sind, wirklich ernsthaft Druck auszuüben. Und das Resultat kann dann tatsächlich sein, dass man sehr, sehr viel Geld ausgibt, aber dieses Geld eben nicht genug an Menge liefert, sondern an Preisen und Gewinnen für die Rüstungsindustrie.
Das kann ich mir auch vorstellen. Mal witzigerweise, das weiß ich nicht, ob wir darüber sprechen können. Wir sprechen mal drüber und wir schauen mal, ob wir das, Sie können ja sagen, ach naja, ist nicht meine Expertise, aber wissen Sie, wenn ich so Automobilindustrie anschaue, so VW-Einkauf, also ich glaube, die schlimmste Einkauf, den man haben kann, glaube ich, als Lieferant ist ein Automobilhersteller oder ein Discounter wie Lidl oder Aldi. Und, aber Automobil, glaube ich, passt besser. Die bestellen ja einen Teil, meinetwegen, was ich, irgendeine Schelle, irgendeine Airbag-Kartusche und was weiß ich. Und da sind ja bereits Kostendegressionen mit dem Volumina über Zeit bereits vorgegeben. Die sagen ja im Prinzip, okay, neues Modell, neue Passat kommt auf den Markt. Im ersten Jahr sind es 50.000, nächstes Jahr sind es 50.000. Und dann haben die, sagen die schon, der Preis sinkt jedes Jahr um diese Faktor. Und das ist eigentlich eine ganz natürliche Sache. Und eigentlich müssen wir hingehen und sagen, pass mal auf, ganz banal, wir holen uns ein paar Einkäufer von VW, die machen uns das Modell und sagen, ob ich jetzt einen Passat-Teile kaufe oder einen Leopard-Panzer, ist für die Schnuppe. Wir machen das mal nach dieser Vorgabe. Das ist übrigens der Preis, den wir euch bezahlen. Und wenn ihr dann es schafft, eure Kosten noch schneller zu senken und Gewinne zu machen, so be it.
Ja, also absolut. In der Volkswirtschaft gibt es dazu die sogenannte Vertragstheorie. Man kann also Verträge genau so designen, wie sie das darstellen, dass man sagt, wir gehen jedes Jahr um so viel Prozent runter mit dem Einkaufspreis. Und wenn ihr es schafft, die Kosten mehr zu senken, dann steigen eure Gewinne. Wunderbar. Aber ihr könnt eben nicht immer nur sagen, okay, weil unsere Kosten sind gestiegen, also müssen wir auch mehr verlangen. Dazu muss man also klug Verträge gestalten mit den Lieferanten. Und dazu braucht es letztendlich nicht Verwaltungswissen, sondern betriebswirtschaftliche Kenntnisse, wie man sowas gestaltet und politisches Rückgrat, dass man das auch wirklich durchzieht. Jetzt habe ich mich damit nicht im Detail beschäftigt, aber die Behörde, die wir haben, ist natürlich eine Behörde, die immer wieder kritisiert wurde dafür, dass zu wenig Reformen da stattfinden. Kramp-Karrenbauer zum Beispiel hat es mal versucht, sie zu reformieren. Und eigentlich kommt immer wieder raus, dass es eigentlich sehr schwer ist, weil die Behörden einen Anreiz haben, risikoavers zu sein, etablierte Systeme zu nehmen. Das ist das, wofür sie letztendlich entlohnt werden. Und ich glaube, dass das schon Probleme wecken wird. Und ich möchte noch einen vielleicht zusätzlichen Aspekt reinbringen. Bei vielen der Rüstungsgütern, sag jetzt mal Panzern, da kann ich mir irgendwie noch vorstellen, dass man das irgendwie noch hinkriegt. Was mir viel schwerer fällt, ist, sich vorzustellen, wie diese Art von Behörde bei der Modernisierung der Streitkräfte wirklich treibend sein kann und dann eben den Switch hinschafft und sagt, okay, wir kaufen vielleicht noch ein paar Panzer die nächsten Jahre, aber hier ist unsere Strategie, so werden wir anfangen, mehr Drohnen zu kaufen. Das wird unsere Strategie sein für unbemannte Fahrzeuge, für digitale AI-basierte, künstliche Intelligenz-basierte Risikoanalysen etc. etc. Ich meine, das ist ja auch ein sehr dynamisches Feld, in dem unglaublich viel passiert, wo eigentlich so eine große Behörde Schwierigkeiten haben wird, institutionell das überhaupt ganz, ganz vorne und ganz vorne mitzugestalten. Die Ukrainer haben das so gelöst, dass die inzwischen einen Teil ihrer Bestellungen ganz weggenommen haben aus dem Ministerium und tatsächlich auf die Ebene des Kommandanten im Schlachtfeld runtergebrochen haben. Das heißt, wir haben eine ganz andere Beschaffungsstruktur, indem man schon fast so Amazon-mäßig auf der Ebene des Kommandanten im Schlachtfeld bestellen kann, was ist jetzt das Aktuellste, was ich brauche und was wirklich am billigsten ist und was am schnellsten geliefert wird auch. Ja, das ist vielleicht so ein anderes Extrembeispiel. Und ich glaube, wir müssen uns sehr grundsätzlich darüber Gedanken machen, wie organisieren wir dieses Beschaffungswesen so, dass es kosteneffizient wird und dass es die Modernisierung hinkriegt.
Sie haben ja in Ihrer Studie durchaus auch mal aufgerechnet, dass die Motto, was müssten wir investieren, um mengenmäßig bei konventionellen Dingen mitzuhalten. Also bei Panzern, bei Panzerhaubitzen, bei Schützenpanzern, bei Flugzeugen, glaube ich auch, bis hin zu Satelliten. Würden Sie sagen, das müssen wir trotzdem auch als Grundlage haben für die anderen Dinge? Oder sagen Sie, ja gut, das ist Militärstrategie, weiß ich nicht so genau. Schaffen wir das überhaupt bis 2030? Ist das realistisch oder ist es sowieso nur Traumtänzerei?
Naja, also ich habe die Studie mit einem Militärspezialisten tatsächlich auch geschrieben, der sich also auf der militärischen Seite mehr auskennt. Und wir haben uns sehr stark genau mit dieser Frage auseinandergesetzt, inwiefern brauchen wir überhaupt noch diese konventionellen Waffen und inwiefern ist es alles nur noch moderne Waffen. Und da war dann doch am Ende unser Ansatz, aber wie gesagt, ich bin der Ökonom, aber der Ansatz war schon zu sagen, dass wir, wie auch schon in früheren Episoden, wenn es technologische Modernisierungen gab in Kriegen, dass man immer noch das Alte auch braucht, zumindest für einen gewissen Übergangszeit. Und das braucht man insbesondere dann, wenn es zu einem Landkriegsszenario käme, und das ist so das Szenario, das ja wohl am plausibelsten ist, dass irgendwie Russland im Baltikum angreift und dann eben mit Masse vorstößt, also mit vielen, vielen Panzern auf einmal an einer Stelle vorstößt. Und da sagt zumindest auch mein Kollege Dr. Burilkov, dass sozusagen es wichtig ist, auch Panzer auf der anderen Seite stehen zu haben. Natürlich braucht man auch die Drohnen auf der anderen Seite, aber man braucht eben auch die Panzer. Also insofern glaube ich schon, dass es im Prinzip richtig ist, auch konventionell aufzurüsten. Sind diese Zahlen schaffbar? Also wir haben eben zwei Szenarien durchdiskutiert. Das eine ist ein weniger ambitioniertes, das andere ist ein ambitionierteres Szenario. In beiden Szenarien würde sich das Verhältnis zwischen Russland und Europa leicht zu Europas Gunsten verbessern und beim ambitionierteren eben stärker verbessern. Im Prinzip gehen wir also davon aus, in dem weniger ambitionierten Szenario, dass Europa bis zu 25 zusätzliche Brigaden bereitstellen müsste. Eine Brigade sind so bis zu 5000 Personen, Soldaten. Und in dem ambitionierten wären wir also bei knapp 50 oder bei 50 Brigaden. Das ist das Szenario, das auch der Kommissar für Verteidigung in Brüssel nutzt. Der hat 49 Brigaden genannt. Das ist das, was Militärplaner oft sagen. Wäre der Bedarf an amerikanischen Soldaten in Europa, sollte es zu einem offenen Landkrieg zwischen Russland und NATO-Europa kämen. Also das sind knapp 300.000 Soldaten. Die Amerikaner haben derzeit 85.000 Soldaten in Europa, würden in so einem Kriegsfall eben bis zu 200.000 Soldaten schicken in einem ambitionierten Szenario. Also wenn Sie jetzt so verschiedene Annahmen machen, also zum Beispiel, dass Donald Trump nicht 200.000 zusätzliche Soldaten schicken würde, dann müssten wir halt diese Masse irgendwie auch bereitstellen können. Da würde Deutschland natürlich einen großen Teil dieser Last auch tragen müssen. Nicht alleine, aber Deutschland wäre einer der entscheidenden Player da als größtes Land in Europa, in Westeuropa. Also insofern ist das dann schon auch einiges an Material. Also da kommen wir, glaube ich, auf 1000 Panzer ungefähr. Also so das sind so die Größenordnungen, über die wir da reden, nicht?
Bevor wir nochmal zur Ausrüstung kommen, noch eine Frage zu dem Thema Personal. Ich meine, es ist eine deutliche Bindung von Menschen in der Armee. Gleichzeitig stehen wir ja vom demografischen Niedergang. Ich meine, übrigens Russland auch. Wie passt denn das zusammen? Ich meine, können wir uns hier auf der einen Seite große Armeen rechnen und auf der anderen Seite haben wir dann Fachkräftemangel? Ich meine, es war jetzt bei Ihnen in der Studie nicht das Thema, aber vielleicht, wenn wir gerade das streichen, ist das nicht so ein bisschen die Achillesferse der ganzen Sache? Ich glaube, die Militärplaner würden am liebsten alles mit Maschinen machen, aber am Ende brauchst du doch Menschen.
Naja, also ich meine, die Zahlen, über die wir jetzt reden, sind kleine Zahlen. Ja, also in der Kalten Kriegszeit war die Bundeswehr um einiges größer, als sie jetzt ist. Also wir haben ja jetzt unter 200.000 aktive Soldaten. Es wird darüber geredet, ein Zuwachs von 60.000 oder 70.000 Soldaten. Das ist so eine Zahl, die zirkuliert. Für Deutschland allein. In den Kalten Kriegszeiten waren wir bei weit über 300, manchmal bis zu knapp 400.000 Soldaten. Also insofern sind das bei einer relativ gleichen Bevölkerungsgröße jetzt keine dramatischen Zahlen. Aber natürlich haben Sie recht, es gibt einen Arbeitskräftemangel. Wir haben den demografischen Wandel. Es sind viel, viel mehr Leute inzwischen Rentner, als das noch vor 30 Jahren war. Und wir wollen die Rentner jetzt auch nicht unbedingt an die Front schicken. Also insofern ist es dann schon die Frage, wen nimmt man aus dem Arbeitsmarkt und wie macht man das? Ja, und ich bin da inzwischen der Meinung, dass der entscheidende Punkt sein wird, die Bundeswehr attraktiver zu machen. Da geht es einmal um die Gehälter, aber es geht eben nicht nur um die Gehälter, sondern ich glaube, es geht ganz besonders auch darum, was bietet man eigentlich? Macht man eigentlich eine Modernisierung der Streitkräfte und bietet dann auch sozusagen einen modernen Job? Oder ist das eher so der alte Job? Ich meine, wir alle kennen das noch aus der Zeit, als wir jung waren, als man irgendwie Bundeswehr war, irgendwie, okay, man sitzt in der Kaserne rum und macht hin und wieder mal ein Manöver im Schlamm, aber im Prinzip macht man nichts Modernes, ja. Und wenn ich mir jetzt sozusagen das Modernisierungsszenario vorstelle, in dem die Bundeswehr also massiv in Drohnen, in Konnektivität, in Cyberabwehr etc. investiert, ja, da könnte ich mir vorstellen, dass das für viele junge Leute vielleicht sogar interessant ist, zu lernen, wie man 3D-Drucker bedient, damit dann Drohnen produziert und dann diese Drohnen tatsächlich mit Virtual Reality-Brillen auch fliegt. Ich meine, das ist ja ein ganz anderes Berufsbeschreibung als sozusagen der klassische Panzergrenadier. Also insofern wäre ich da schon hoffnungsvoll, dass auch die Modernisierung dazu beitragen wird, das attraktiver zu machen. Und es würde davon abgesehen übrigens dann auch der deutschen Volkswirtschaft helfen. Denn stellen Sie sich mal vor, wir hätten jedes Jahr irgendwie 60.000 oder 80.000 junge Leute, die solche Dinge lernen bei der Bundeswehr und danach auf den Arbeitsmarkt drängen, das wäre auch ein Modernisierungsschub für Deutschland, der da tatsächlich passieren könnte. Aber es verlangt eben das Umdenken in der Bundeswehr selber auch.
Das stimmt. Ich meine, da können wir nach Israel blicken. In Israel ist ja immer das Vorbeispiel dafür, wo die Soldaten ja gerade diese Bereiche sehr viel lernen. Auf der anderen Seite möchte ich dazu sagen, da sind wir beide keine Experten, nämlich an über die israelische Armee. Ich finde es gleichzeitig auch faszinierend, dass sie mit einem viel kleineren Budget ja offensichtlich deutlich wehrfähiger sind, als dass wir mit einem größeren Budget sind. Das finde ich auch immer phänomenal. Vielleicht ganz kurz mal zum Thema qualitative Sachen versus Masse. Habe ich mir gedacht, weil ich dachte mir, wir sehen es ja jetzt in dem Krieg, wir haben Drohnen, die kosten ein paar tausend Dollar und die zerstören einen Panzer, der kostet ein paar Millionen. Wir haben gesehen, Drohnenschwärme kommen an, dann muss man irgendwelche Abwehrraketen schicken, die kosten auch ein paar Millionen zum Abschießen von so ein paar Drohnen. Wir haben es vorher schon angesprochen, aber vielleicht können wir noch darauf eingehen. Ich meine, ist es nicht so, dass unter Umständen wir erkennen müssen, dass wir trotz aller dynamischen Bemühungen eigentlich immer noch Kriege führen wie im Ersten Weltkrieg, weil Ukraine ist ja so wie der Erste Weltkrieg, haben Sie in Ihrer Studie auch erwähnt, wo es im Prinzip um Materialschlachten geht. Und da brauche ich würde mal sagen, viel Knall für wenig Geld, würde ich jetzt platt formulieren. Ist das nicht was ganz anderes? Sie haben es angesprochen, der Kommandeur kauft einfach, aber ist das nicht eine ganz besondere Fähigkeit, sowas aufzubauen? Und ist das nicht in der Tat so ein Strukturbruch, dass wir unter Umständen gar nicht so viel Geld brauchen, sondern einfach nur einen ganz anderen Ansatz?
Naja, also wir brauchen Geld, also ohne Geld wird's nicht gehen, aber ich denke schon, dass der Gesichtspunkt Kosteneffektivität oder man kann das ja eigentlich auf Englisch formulieren, bang for the buck, ja, also wie viel Knalleffekt für den Dollar tatsächlich oder für den Euro, das ist natürlich absolut relevant in dem Bereich und ist noch relevanter, als es das vor einiger Zeit schon war. Und ich glaube, eine Illusion, die viele noch haben, ist, dass man sozusagen Krieg stellt man sich vor als so eine Abwehrschlacht und Verteidigung, weil wir sind ja keine Angreifer. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur Verteidigung. Ja? Und das ist natürlich etwas, was ökonomisch eigentlich nicht durchhaltbar ist. Also wir können nicht sozusagen alle Raketen und Drohnen, die nach Europa fliegen, abfangen mit Abfanggeräten, die das Zehnfache kosten wie die angreifenden Drohnen. Ja? Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen, um eine glaubwürdige Abschreckung zu entwickeln, müssen wir uns Gedanken machen über Kapazitäten, die auch weit nach Russland rein selber schießen können, wenn es denn zu einem Ernstfall käme. Und eben die Abschreckung geschieht dann eben nicht nur, dass man sozusagen im Baltikum die Panzer hat und wenn die russischen Panzer kommen, kann man die irgendwie abwehren, sondern die Abschreckung geschieht auch, dass man eben die Raketen, die Drohnen hat, die weit rein ins Festland von Russland angehen und dort im Prinzip Nachschublinien, Fabriken für Waffensysteme und anderes zerstören und damit den Kriegsverlauf natürlich verändern. Ja, also insofern mache ich mir ein bisschen Gedanken, dass wir viel zu wenig, und das schreiben wir auch in dem Bericht, viel zu wenig über Raketen zum Beispiel nachdenken, ja, Missiles. Wir haben viel zu wenig Produktion und müssten viel mehr diese Kapazitäten entwickeln. Moderne Raketen sind relativ billig, moderne Drohnen sind noch billig im Vergleich zu diesen ganzen Abwehrmechanismen, die am Ende sehr schwer zu finanzieren sein werden.
Das heißt aber für mich so ein bisschen, Wie ist es eigentlich mit unserer Autonomie? Ich verstehe zwar den Wunsch, wir wollen das mehr produzieren, und Sie zeigen im Report, da kommen wir gleich noch auch, auf dass ja durchaus auch Rüstungsindustrie in Europa vorhanden ist. Aber gerade bei diesen technologischen Fragestellungen, wie hoch ist eigentlich unsere Abhängigkeit von den USA? Brauchen wir die Technologie? Brauchen wir deren Waffen? Haben wir überhaupt eine realistische Chance, in diesem doch sehr kurzen Zeitraum von 5 Jahren, den Sie definiert haben, eigentlich noch 4,5 sind es nur noch, das wirklich grundlegend zu verändern?
Ja, also in dieser Studie können wir zunächst einmal zeigen, dass wir tatsächlich eine eigene Rüstungsindustrie haben und man in Europa einkauft. Also Deutschland kauft stark in Deutschland ein, Frankreich kauft sowieso praktisch nur in Frankreich ein. Das Vereinigte Königreich kauft in Großbritannien ein. Nur die Polen kaufen vor allem im Rest der Welt ein und vor allem in Südkorea und den USA. Der zweite Punkt ist eben, wir zeigen in der Studie eben auch, dass es, wenn es um diese Hightech-Güter geht, also HIMARS, Tomahawk-Missiles, Patriot, Luftabwehrraketen, diese Art von relativ modernen Waffen werden eben nicht in Europa produziert, sondern sie werden, wenn sie in Europa produziert werden, nur von amerikanischen Unternehmen produziert und ansonsten werden sie importiert aus den USA. Und das schafft natürlich eine Abhängigkeit, eine technologische Abhängigkeit, aber es schafft natürlich auch eine konkrete politische Abhängigkeit. Der US-Präsident selber hat zum Beispiel angedroht, dass man die F-35-Kampfflugzeuge ja jederzeit auch mit geringerer Effektivität schicken könnte. Also zum Beispiel nur mit 90%iger Kapazität. Und dadurch, dass diese Systeme alle ständig aktualisiert werden müssen, wie ein moderner Computer im Prinzip, können sie also sofort diese Geräte relativ schnell kampfunfähig machen, wenn sie das wollen. Also das ist eine technologische Abhängigkeit, die sehr, sehr groß ist inzwischen, die aus meiner Perspektive ein echtes Problem ist für Europa. Und das führt natürlich jetzt zu einem großen Dilemma, denn das Dilemma ist, also noch sind wir natürlich, vertrauen wir darauf, dass wir mit den Amerikanern am Ende gut zusammenarbeiten. Und deswegen wollen wir natürlich auch die Waffen möglichst schnell aus den USA kaufen. Gleichzeitig denken wir aber, dass mittelfristig wir da vielleicht dann ausgenutzt werden können oder zu abhängig sind. Also kauft man jetzt schnell aus den USA, um schnell diese Waffen zu bekommen, mit dem Risiko, dass es in ein paar Jahren oder vielleicht jetzt schon ganz bald zu weiteren politischen Spannungen kommen könnte. Oder sagt man eben, nein, wir investieren jetzt in unsere heimische Industrie und machen das halt ganz besonders, schlagen ganz besonders schnell. Und das ist tatsächlich ein Policy-Dilemma, das man nicht so leicht auflösen kann. Ich ende am Ende so, dass ich sage, ich denke, wir müssen sehr viel stärker die Entwicklung der heimischen Industrie betonen, weil die Abhängigkeit aus den USA zu groß und zu gefährlich ist und weil letztendlich auch die USA selber, egal was sie von der Politik von Donald Trump halten wollen, eigentlich mittelfristig sich nach Israel und nach Asien orientieren wird. Und das sieht man sehr deutlich, auch ganz aktuell hat der Elbridge Colby, der also Staatssekretär im Pentagon ist, gesagt, ja Moment mal, wir müssen also wirklich unsere eigene heimische Produktion müssen wir priorisieren für Asien, für unsere eigenen Streitkräfte. Wir können nicht mehr so viel nach Europa in die Ukraine liefern. Also diese Debatte ist eine Debatte, die ja schon da ist. Und die amerikanische Rüstungsindustrie hat wirklich begrenzte Kapazitäten. Insofern klingt das jetzt gut, ich kaufe mir irgendwie HIMARS oder ich kaufe mir Patriot-Raketen aus Amerika. Aber oft werden die dann auch gar nicht so schnell geliefert. Das dauert dann auch viele Jahre, einfach weil sie das erstmal für sich selber haben wollen. Also insofern, ich würde jetzt eine wirklich betonen, Modernisierung der eigenen Rüstungsindustrie, das kann man viel, viel schaffen, wenn jetzt das Geld dahinter steht. Und das Geld ist eigentlich jetzt da. Also jetzt das Geld darauf zu schmeißen, scheint mir genau das Richtige.
Da kommen wir gleich drauf, aufs Geld. Vielleicht noch eine Anmerkung. Niall Ferguson, der Historiker, hat interessanterweise mal vor ein paar Monaten in der NZZ im Interview gesagt, dass die Amerikaner heute nicht kriegsfähig wären gegenüber China und gesagt hat, die müssen diplomatisch Zeit gewinnen, um aufzurüsten. Also das fand ich auch faszinierend, weil die Amerikaner ja auch viel Geld ausgeben. Klammer auf, die geben natürlich auch viel Geld für viel teures Zeug aus, wo wir jetzt gelernt haben, wir haben vielleicht billige Alternativen. Also so viel zum Thema verlorenes Geld da in der Rüstung. Bevor wir auf die Finanzierung kommen, also das Geld ist da. Also die Briten kaufen, Großbritannien ein, teilweise bei den Tochtergesellschaften ausländischer Firmen haben wir gesehen, aber natürlich vor allem bei BAE Systems. Die Franzosen, wenig überraschend, kaufen französisch ein. Die Deutschen kaufen nicht ganz nationalistisch, aber auch Deutschland ein. Jetzt klingt es für mich natürlich so, unter dem Motto, in der Theorie sollten wir europaweit einkaufen. Jetzt werden Sie mir ökonomisch sagen, warum das sinnvoll ist, und ich werde sagen, aber ich traue den Franzosen nicht über den Weg, weil die Franzosen im Zweifel, dann sieht man es auch bei der ERDS, immer daran denken werden, dass die französischen Firmen nicht zu kurz kommen. Also trotzdem machen, oder wie sehen Sie das mit dem europäischen Einkauf?
Ich fördere natürlich die Idee, dass man europäisch einkaufen soll. Der ökonomische Grund ist klar. Sie schaffen also mehr Wettbewerb in einem größeren Binnenmarkt, und sie haben mehr Skaleneffekte. Das sind eigentlich die beiden entscheidenden Punkte. Mehr Wettbewerb, mehr Skaleneffekte. Das sind Kostenersparnisse. Das bedeutet auch bessere Technologie. Das bedeutet auch größeres Tempo. Also insofern ist der ökonomische Case für eine Art Binnenmarkt für Waffensysteme eigentlich klar und sehr wichtig und sehr deutlich. Das politische Problem haben Sie angesprochen. Es gibt die Unterschiede zwischen den Ländern, und Frankreich möchte sicherlich dafür sorgen, dass die französische Industrie profitiert. Die Deutschen übrigens wollen auch eher die deutsche Industrie fördern. Es gibt auch das Problem, dass man, wenn man natürlich einen stärker integrierten Binnenmarkt hat, man sich auch irgendwie darauf einigen muss, wohin dürfen diese Waffen eigentlich exportiert werden. Ja, das sind ja dann auf einmal nicht mehr nur französische Waffen, sondern dann eben französisch, deutsche, spanische, was auch immer Waffen, also echte europäische Waffen. Das heißt, sie müssen Exportkontrollen harmonisieren, was ein echtes Thema ist. Also insofern gibt es schon schwierige politische Hürden, die man überwinden muss. Aber nehmen wir es mal andersrum. Ich meine, die Europäer haben jetzt eine politische Chance, sich da auch mal gemeinsam zusammenzusetzen und tatsächlich dieses alte Problem zu lösen. Denn wenn wir das nicht tun und wir entweder technologisch abhängig von den Amerikanern bleiben oder jeder versucht selber irgendwie seine Industrie so hoch zu peddeln, aber am Ende reicht es ja nicht, wird es immer noch zu teuer. Ja, wie schnell haben wir denn dann eine Ermüdung auch in der Bevölkerung, die sagen, Moment einmal, also es kann ja wohl nicht sein, dass wir hier für unsere kleinen Systeme so viel Geld ausgeben. Warum, bitteschön, machen wir das alles nicht mehr europäisch? Oder warum muss das so teuer sein? Ja, also ich glaube, dieses Motiv, warum muss das so teuer sein, ist ein Motiv, das in der politischen Debatte in den nächsten Jahren enorm ansteigen wird, weil wir einfach jetzt so viel Geld ausgeben. Und die Anstiege und die Auszahlen, ich hatte ja ein paar Zahlen schon genannt, aber der Anstieg der Rüstungsausgaben ist ja wirklich enorm. Ja, also von 20 auf über 50 Milliarden pro Jahr nur für die Waffen. Und wir werden jetzt noch weiter hochgehen. Und damit wird Deutschland sowieso treibend in ganz Europa sein. Ja, also Deutschland wird da so groß sein wie Frankreich, Polen und das Vereinigte Königreich gemeinsam. Also wir haben da wirklich auch die Marktmacht und können da auch diktieren, unter welchen Bedingungen dann dieser Binnenmarkt geschehen soll. Ja, aber wir sollten uns nicht vereinnahmen lassen durch enge, heimische, ja, Partikularinteressen von bestimmten großen Industrieunternehmen, die wir in Deutschland haben und die eben in Deutschland produzieren. Das ist nicht im Interesse der Steuerzahler. Das mag im Interesse einiger der Aktionäre dieser Unternehmen sein, aber nicht im Interesse der Steuerzahler. Wir müssen diesen Wettbewerb haben.
Ja gut, wir können natürlich hingehen und sagen, wir haben VW-Einkauf statt Koblenz, dann haben wir kostengünstig und dann kaufen wir alle freiwillig bei uns ein, weil unsere Panzer einfach deutlich billiger sind als alle anderen. Wäre natürlich schön. Sie haben gerade gesagt, Finanzierung ist kein Problem. Ich meine, auf europäischer Ebene ja irgendwie schon, oder?
Genau, also die Finanzierung, wie gestaltet sich das Finanzierungsthema? Also es ist so, dass Deutschland die Schuldenbremse reformiert hat und die Reform ist ja, wie soll ich mal sagen, sehr schnell und auch ein bisschen schludrig geraten. Ja, also ich war immer schon der Meinung, dass man die Schuldenbremse reformieren muss, aber die Art, wie sie jetzt reformiert wurde, halte ich für im Prinzip einen Fehler, denn der Anreiz ist da, mehr und mehr auch Konsum in die Schulden reinzuschieben. Und das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Insofern ist der politische Anreiz jetzt erstmal überhaupt nicht da, irgendwie aufs Geld zu achten, sondern man wird in Deutschland das Geld sehr stark ausgeben und sehr viele Schulden aufnehmen, bis dann irgendwann in ein paar Jahren die Lage ungemütlich wird bei den Zinsen. Das wird dann schneller kommen, als man so denkt. Aber für die nächsten paar Jahre, glaube ich, ist der Spielraum da. In Europa ist das Schuldenthema ein viel größeres Thema, denn weder Frankreich noch Italien, all diese Länder haben eigentlich kaum noch Kapazitäten, um sich ernsthaft am Kapitalmarkt Geld zu leihen. Ja? Und insofern ist dieses Ziel, das NATO-Ziel, 5%, ist ein Ziel, das ich nicht sehe, wie das erreicht werden wird. Denn wenn Sie es nicht über Schulden finanzieren, dann müssen Sie relativ schnell kurzfristig entweder die Steuern erhöhen oder andere Ausgaben senken. Das ist eine Debatte, die ich in Frankreich bis jetzt nicht sehe und auch nicht im Vereinigten Königreich und auch nicht in Italien. Also insofern ist meine Einschätzung wäre, Frankreich wird diese 3,5 plus 1,5, also 5% nicht erreichen. Ich sehe auch nicht, dass das Vereinigte Königreich das erreicht. Das sind eher Erklärungen Richtung NATO, Richtung Donald Trump. Aktuell, das ist, wenn Sie wollen, politisches Theater.
Außer man setzt darauf, dass die Deutschen mitbezahlen, aber das Thema gehen wir jetzt nicht ein. Das sehe ich sehr kritisch, muss ich jetzt gestehen, so europäisch ich denke. Aber die Franzosen hätten natürlich, genauso wie die Deutschen, ja auch schon Möglichkeit, im Haushalt was zu sparen. Also das ist ja nicht so, ich glaube, es sind eher politische Schwierigkeiten, das sind denn als objektive Schwierigkeiten.
Natürlich, es sind politische Schwierigkeiten. Man kann natürlich überall im Haushalten sparen. Was europäische Finanzierung angeht, ich denke, es macht Sinn, in gewissem Umfang das zu machen. Ich würde das fokussieren auf die Dinge, die wir eigentlich europäisch haben und kaufen sollten und auch europäisch besitzen sollten. Also nehmen wir die sprichwörtlichen Satelliten. Ich meine, es macht ja keinen Sinn, dass jetzt Deutschland Spionagesatelliten aufbaut und Frankreich und Italien, sondern wir sollten gemeinsam diese Spionagesatelliten aufbauen und im Weltraum schicken, gemeinsam finanzieren. Dadurch gehen die Kosten für alle runter. Die Effektivität dieser Satelliten ist ja die gleiche, ob sie die Information nur an Deutschland geben oder an Deutschland und Frankreich und Italien. Ja, also insofern, das sind so Bereiche, wo ich sage, lassen Sie uns das gemeinsam finanzieren. Dadurch schaffen wir einen Anreiz, das zu machen auch gemeinsam. Und da können wir auch die Kontrolle europäisieren, so wie es jetzt schon bei den Galileo-Satelliten ist. Also die GPS-Galileo-Satelliten, die sind tatsächlich Eigentum der EU. Sie werden von zwei Kontrollzentren beherrscht. Eines sitzt in Deutschland, eines sitzt in Italien. Das ist ein echtes europäisches öffentliches Gut. Und das Gleiche kann man doch für militärische Spionagesatelliten machen. Da gibt es erste Ansätze zu übrigens. Es gibt in Spanien schon eine EU-Agency, SatSen. Das ist also eine Agentur der Europäischen Union. Und der Vorsitzende ist ein ehemaliger französischer General. Die analysieren Satellitenbilder im Prinzip für militärische Intelligence, ja. Also das ist schon eine echte, wenn Sie wollen, schon fast eine europäische Armee. Es ist ganz klein, sind irgendwie 100 Leute oder weniger als 100 Leute. Aber die machen militärische Lageanalyse basierend auf Satelliten und teilen diese Informationen mit den Militärs in der gesamten Europäischen Union. Ich meine, das sind doch die Sachen, die man wirklich gemeinsam machen kann. Wenn man es nicht in der gesamten EU machen will, dann macht man es zumindest mit ein paar Partnerländern.
Professor Wolf, wenn wir zur Richtung Ende nähern, vielleicht mal ein Ausblick. Ich habe zwei Ausblicke. Die eine Frage ist so, jetzt geben wir also in den nächsten paar Jahren viel mehr Geld aus für Rüstung, auf Pump oder über Umfinanzierung oder whatever. Wir kaufen besser ein, wir fördern mehr Technologie in Europa. Gibt es dann neben dem hoffentlich gegebenen Zugewinn an Sicherheit oder Verteidigungsfähigkeit, gibt es dann wirklich was, wo man sagen kann, als Ökonomen, da sehen wir schon Nutzen. Also hilft es uns technologisch, innovationsmäßig generell? Hilft es der Gesamtwirtschaft? Kriegen wir gleich mehr Wachstum? Wir dürfen nicht vergessen, Wachstum, Europa ist seit Jahren, nicht nur Deutschland, ganz Europa ist ja, fällt hinterher zurück. Könnte es eine Chance sein, auch für ein Wachstumsturbo für die EU?
Ja, also ich bin der Meinung, ja. Es hängt sehr stark natürlich davon ab, ob man modernisiert. Also wenn man nur alte Technologien nutzt, dann wird das kaum einen Wachstumseffekt haben. Es wird einen kurzfristigen keynesianischen Effekt haben, also ein bisschen in der Konjunktur wird es ankurbeln, aber eben kein langfristiges Wachstum. Wenn Sie aber den Innovationsmotor anstellen und die neuen Technologien voranbringen, dann wird es positive Wachstumseffekte haben, die auch langfristig wirken. Dazu gibt es eine aktuelle Studie, die gerade im American Economic Review, also dem Spitzenjournal der Volkswirte, veröffentlicht wurde. Die haben sich 120 Daten, Jahre angesehen, Daten von der US-Verteidigungsindustrie und der US-Rüstungseinkäufen und können zeigen, dass tatsächlich über diesen sehr großen Forschungs- und Entwicklungseffekt es langfristig positive Wirkungen aufs US-Wachstum hatte. Das ist auch nicht verwunderlich, denn wenn Sie sich ansehen, wie viel man für Forschung und Entwicklung im Verteidigungsbereich in den USA ausgibt, dann reden wir von tatsächlich 150 Milliarden pro Jahr. Und in Europa liegen wir gerade mal bei 11 Milliarden. Das heißt, es ist wirklich bei uns auch wirklich Aufholbedarf da. Insofern würde ich ein starkes Plädoyer darauf machen, wir müssen diese Modernisierung ernst nehmen, wir müssen die Investitionen in Forschung und Entwicklung ernst nehmen. Das ist gut für Sicherheit, aber das ist auch gut für langfristige Wachstumseffekte.
Was glauben Sie? Holen wir Russland ein bis 2030?
Naja, also ich glaube, wir werden in einigen Bereichen es schaffen. Was die Russen aber jetzt haben, ist tatsächlich Erfahrung. Die wissen, wie man Krieg macht, haben unglaublich viel dazugelernt in den letzten Jahren in der Ukraine, haben sich auch modernisiert. Also das alte Bild, Russland in der langen Kolonne auf dem Weg nach Kiew, wird dann ein Panzer nach dem anderen abgeschossen. Das war das Bild 2022. Dieses Bild ist lang passé. Sie sind jetzt wirklich extrem modern und können kostengünstig produzieren. Also insofern mache ich mir weiterhin ernsthaft Sorgen. Noch sind wir nicht auf dem Pfad, dass wir die Abschreckungseffekte wiederherstellen, die wir eigentlich haben müssten. Russland ist extrem stark aktuell, testet uns überall in hybrider Kriegsführung, schickt Drohnen über unsere Kasernen. Es ist, glaube ich, wirklich eine sehr dramatische Situation, in der wir aktuell sind. Und ja, man steuert um, aber man steuert eben zu langsam um bis jetzt.
Professor Wolf, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, interessante Studie. Wie gesagt, ich war fasziniert, weil ich eben dachte mir so, boah, Russland ist eigentlich viel größer wirtschaftlich, wenn man es mit militärischer Kaufkraft rechnet. Die Russen hauen da ein Ding raus nach dem anderen. Die produzieren unglaublich, haben es umgestellt. Ich habe mir nur gedacht, also wir müssen halt im Westen auch mal einfach realistischer sein und nicht einfach nur glauben, was wir gerne glauben wollen, sondern mal nüchtern drauf gucken und sollen einfach anerkennen, jawohl, da hat jemand eben sich eher so benommen wie in der Kriegswirtschaft, so wie die Briten vor dem Zweiten Weltkrieg, so wie Deutschen vor dem Zweiten Weltkrieg, so schlimm es bei uns im konkreten Fall war. Von dem Hintergrund, ich glaube, kann man viel lernen.
Es ist egal, ob du Mutter, Freigeist oder Handwerker bist. Wir sind alle Teil davon, jeder von uns. Teil eines globalen vernetzten Marktes, der nie schläft. Wirtschaft ist ein Raum voller Möglichkeiten, den wir immer betreten können. Vom Büro, der Börse oder dem Wohnzimmer. Der Markt ist deiner. Mit den ETFs von iShares. Finde iShares bei deinem Broker oder deiner Bank und fange jetzt an zu sparen. Kapitalanlagerisiko, Marketinginformation.
Deine Mutter hätte abtreiben sollen? Missgibt? Krass. Wie kann man so einen Kommentar schreiben? Naja, ist halt Internet. Aber da muss man doch was gegen tun. Und was? Allein kann ich eh nichts ausrichten. Muss ja auch nicht ich machen. Gibt ja genug andere, die das lesen. Nee, egal. Ich schreibe da jetzt was drunter.
Hass im Netz verschwindet nicht, wenn wir die Augen verschließen. Lasst uns hinschauen und handeln. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin sicher, Sie werden in ein, zwei Jahren eine Aktualisierung vorlegen. Vielleicht haben wir dann die Gelegenheit, das Thema nochmal zu vertiefen. An dieser Stelle, wie gesagt, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr herzlichen Dank für das Interview.
Halten wir fest, die Analyse Fit for War by 2030 zeichnet ein ernüchterndes Bild europäischer Verteidigungsfähigkeit. Trotz deutlicher Ausgabensteigerungen bleibt Europa, ich zitiere, hochgradig verwundbar und abhängig von den USA. Russland übertrifft weiterhin die kombinierte Produktion von Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Polen bei entscheidenden Waffensystemen. Das heißt, wir müssen reformieren. Wir müssen das Beschaffungswesen reformieren, das haben wir ganz deutlich gehört, und müssen uns überlegen, ob wir hier nicht radikalere Ansätze nehmen. Ich finde, eine Behörde mit 11.000 Beamten an 11 Standorten ist nicht reformierbar. Da denke ich,
sollte man wirklich radikal denken und, wie bei Professor Wolf diskutiert, unter Umständen Profis von Volkswagen oder Lidl oder deren Wettbewerbern einfach mal machen lassen. Ändern wir die Beschaffungsprozesse nicht, braucht Russland sich keine großen Sorgen machen, dass Deutschland zeitnah wehrbereit wird. Hinzu kommt aber auch, dass die Rüstungsindustrie in Europa sich grundlegend ändern muss. Zum einen geht es darum, von kleinen Serien, und oft ist es ja nicht mal das, oft ist es ja nur eine Einzelfertigung, zu einer Großserienfertigung zu kommen. Das bedeutet Standardisierung und Kostenfokus. Das dürfte schwer sein in der EU, gerade mit Ländern wie Frankreich, die faktisch ausschließlich im Inland beziehen. Es gibt aber, davon bin ich überzeugt, keine Alternative dazu. Und nachdem das Volumen ja insgesamt so steigt, müsste eigentlich für jeden etwas abfallen. Hinzu kommt, dass aufgrund des technologischen Wandels sich die Kriegsführung rasant ändert. Bei einigen Dingen, wie beispielsweise Drohnen, macht es wenig Sinn, diese auf Lager zu produzieren. Hier geht es darum, die Kapazitäten und die Fähigkeiten bereitzustellen, in kurzer Zeit große Volumina im Kriegsfall produzieren zu können. Hier hat Europa natürlich eine erhebliche Fähigkeitslücke, die wir schließen müssen. Das gilt generell für Innovation. Wir müssen dringend technologische Kompetenzen aufbauen in den Bereichen, in denen wir sie nicht haben, und dort, wo wir sie haben, sie eben auch nutzbar machen für militärische Zwecke, um in der Lage zu sein, top technologisch führende und einsatzfähige Waffensysteme zu entwickeln. Ich glaube, die Szenarien sind klar. Im schlechten Fall wirft die Politik in Europa viele hunderte Milliarden auf eine bestehende Struktur mit entsprechend geringer Wirkung. Zur Freude vor allem der Lieferanten, die dann entsprechende Übergewinne realisieren können. Oder aber es gelingt, eine grundlegende Reform vorzunehmen der europäischen Verteidigungsindustrie und der Beschaffungsprozesse. Diese Reformen gehen natürlich weit über den Rüstungsbereich hinaus. Ich denke beispielsweise an die Forschung an Universitäten, die natürlich auch für Rüstungsgüter zulässig sein sollte. So gelingt es nicht nur, eine glaubwürdige Abschreckung zu etablieren, sondern zugleich auch Technologien zu entwickeln, von denen der Wirtschaftsstandort Europa als Ganzes profitiert und nicht nur der Rüstungssektor. Europa braucht also eine industrielle Verteidigungsstrategie, nicht nur einen größeren Verteidigungshaushalt. Geld ist das kleinste Problem. Zeit und Effizienz sind die größeren Probleme. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich hoffe, Sie fanden die Folge ähnlich interessant wie ich bei der Vorbereitung. Ich freue mich auf Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zum BTO Refresh. Sanktionen gegen Russland. Wieso hat das eigentlich bis jetzt nicht so richtig viel gebracht? Alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.